NDR Info. Echo des Tages.
Pöbeleien gegen Flüchtlinge in Klausnitz. Jubelnde Schaulustige beim Brand einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Bautzen. Deutschland hat in diesen beiden Orten in Sachsen sein hässliches Gesicht gezeigt. Widerlich und abscheulich nennt Sachsens Ministerpräsident Tillich die fremdenfeindlichen Vorfälle. Und in Klausnitz gerät auch die Polizei in die Kritik. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Vorwahlen in den USA. Trump und Clinton setzen sich durch. Bürgerkrieg in Syrien. Die USA und Russland einigen sich angeblich auf die Bedingungen für eine Waffenruhe. Brexit oder Remain. Die Briten streiten über einen möglichen Austritt aus der EU. Und im Sport geht es heute unter anderem um einen Eklat in der Bundesliga. Im Stoppspiel zwischen Leverkusen und Dortmund hat der Schiedsrichter den Platz verlassen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Sachsen. Es sind verstörende Bilder und Nachrichten, die in diesen Tagen aus diesem Bundesland kommen. In Klausnitz blockieren gröhlende Demonstranten einen Bus mit ankommenden Flüchtlingen. Auf einem Video im Internet ist zu sehen, wie ein Polizist einen verängstigten Flüchtlingsjungen rabiat aus dem Fahrzeug zerrt, angeblich zu dessen Schutz. Und in Bautzen brennt eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Die Löscharbeiten werden behindert von zum Teil angetrunkenen Gaffern. Peter Neumann fasst die Entwicklung in Sachsen zusammen und er beginnt in Bautzen.
Was ist passiert in Bautzen? Dort brennt in der Nacht der Husarenhof, ein ehemaliges Hotel und Restaurant. In wenigen Tagen sollten dort 300 Asylbewerber untergebracht werden. Die Feuerwehr versucht, den Brand zu löschen. Einige Schaulustige behindern die Löscharbeiten, zeigen offen ihre Freude darüber, dass es brennt. Zwei alkoholisierte 20-Jährige werden in Gewahrsam genommen. Als sich das Geschehen heute in Bautzen herumspricht, sind viele Einwohner schockiert, viele nicht alle.
Das ist nicht vernünftig. Ja, das schädigt uns alle. Unser Ansehen, das Eigentum der Einzelnen.
Ich finde es eine große Sauerei, was die da angestellt haben. Bautzen, mit dem Hintergrund dürfen wir uns einfach nichts leisten.
Schlimm sowas, dass man sowas tut, ja. Da kommt man einfach nicht mehr mit.
Also eigentlich liegt die Vermutung nahe, dass es irgendwann mal passiert, weil es jetzt, glaube ich, schon das 6. oder 7. Heim ist. Dann wird auch der gebildetste Bürger etwas negativ besetzt von den Gefühlen und Emotionen her.
Als der CDU-Landtagsabgeordnete Schiemann von Brand und den Umständen erfährt, eilt er zum Husarenhof, spricht mit Polizei und Feuerwehr.
Ich bin sehr froh, dass die Polizei sehr schnell gehandelt hat und damit auch die Löscharbeiten sehr schnell vorangekommen sind. Die Einsatzkräfte hatten eine sehr schwere Arbeit und für unsere Stadt ist es eine brutale Situation. In der Woche bemühen wir uns, dass die Unternehmen Arbeitskräfte haben und dann brauchen wir nicht solche Botschaften. Ich glaube, dass das menschenunwürdig ist, was da geschehen ist.
Mittlerweile geht die Polizei auch von Brandstiftungen aus. Ortswechsel. Klausnitz bei Chemnitz. Dort hatten am Donnerstag rund 100 Menschen versucht, die Ankunft der ersten Bewohner einer neuen Asylbewerbereinrichtung zu verhindern. Später brachte die Polizei einzelne Flüchtlinge gewaltsam aus dem Bus. Die Polizei verteidigt ihr Vorgehen auch gegen einen Minderjährigen als absolut notwendig und verhältnismäßig. Kündigt sogar Ermittlungen gegen einzelne Flüchtlinge an, die hätten aus dem Bus heraus provoziert. Sachsen im Februar 2016. Blockade von ankommenden Flüchtlingen hier, Zustimmung zum Brand einer Flüchtlingsunterkunft dort. Warum diese Gewalt gegen Flüchtlinge, fragt sich der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Sein Erklärungsversuch:
Es gibt hier eine unselige Tradition, in Freital begonnen, über Heidenau fortgesetzt und andere Ortsnamen fielen einem auch noch ein, wo Leute den Eindruck hatten, durch Gewalttätigkeit gegen Flüchtlinge oder Gewaltanwendung auf Flüchtlingsunterkünfte könnten sie den Staat zu einer Veränderung seiner Einwanderungspolitik zwingen. Hier entlädt sich dann obendrein noch verbrecherische Gesinnung. Nichts davon, was die Politik tut oder unterlässt, rechtfertigt Gewalttätigkeit.
So der Politikwissenschaftler Klausnitz am späten Sonnabendabend. Da versammeln sich wieder rund 100 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für Flüchtlinge, fordern auf Transparenten eine sichere und menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten.
Nachdem wir gesehen haben, was in Klausnitz passiert ist, haben wir gesagt, wir können das und wollen das nicht so stehen lassen, haben deswegen aufgerufen herzukommen, um Zeichen zu setzen gegen Rassismus und auf der anderen Seite Spenden für die Geflüchteten, die hier sind, zu sammeln und denen dann auch zu übergeben.
Soweit der Bericht von Peter Neumann über die Entwicklung in Bautzen und Klausnitz. Widerlich, erbärmlich, abscheulich. Viele Politiker reagieren alarmiert auf die Vorfälle. Da läuft etwas sehr verkehrt in Sachsen, sagt zum Beispiel die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özeus. Und CDU-Vize Laschet findet, in Bautzen und Klausnitz sei die Integration mancher Deutscher in unserer Leitkultur, die für Humanität, Respekt und Anstand stehe, gescheitert. Aber auch das Verhalten der Polizei gerät in die Kritik. Dass in Klausnitz die Polizei gegen Flüchtlinge ermitteln will, stößt auf Empörung. SPD-Fraktionschef Oppermann spricht von Polizeiversagen. Und ähnlich sieht das auch unser Autor Stefan Schödermann in seinem Kommentar.
Versagen, beschönigen und dann noch Vogelstrauß-Politik. Das Verhalten der Polizei in Klausnitz und vor allem das Verhalten ihrer Führung ist schlicht und ergreifend ein Skandal. In Klausnitz muss das Recht dem Unrecht weichen und die Leidtragenden sind ausgerechnet jene, die im Rechtsstaat Deutschland Schutz gesucht haben vor Willkür und brutalem Mord. Das Versagen der Ordnungsmacht liegt schon in der fatalen Fehleinschätzung der Lage. Man habe nichts gewusst von dem, was sich da in der kleinen Gemeinde zusammengebraut habe, lautet die Entschuldigung. Als wenn es die Vorfälle in Leipzig, Freital und anderswo nie gegeben hätte. Wie naiv ist man bei Sachsens Polizeiführung eigentlich? Der weitere Verlauf des Abends setzt diese Kette des Versagens nahtlos fort. In weniger als 20 Minuten ist der pöbelnde Mob am Donnerstagabend von 40 auf 100 Personen angewachsen. Auf das Demonstrationsrecht kann er sich nicht berufen. Weder ist es eine angemeldete Kundgebung noch eine Spontandemonstration. Das Ganze ist erkennbar verabredet. Schließlich haben drei der Pöbler mit ihren Fahrzeugen die Zufahrt zur Flüchtlingsunterkunft blockiert. Fazit: Was sich da am Donnerstagabend auf der Straße abgespielt hat, ist klarer Rechtsbruch, und zwar über Stunden. Die Polizei aber hat nur knapp 2 Dutzend Kräfte vor Ort, viel zu wenig, um das Recht durchzusetzen und dem Spuk ein Ende zu bereiten. Verstärkung kommt erst Stunden später, da ist längst alles vorbei. Das ist Polizeiversagen in Reinkultur. Vom Gewaltmonopol des Staates ist hier nicht mehr viel zu sehen. Über Stunden sehen sich die Menschen im Bus einer pöbelnden Menge gegenüber. Sie, von denen viele vor Tod und Terror geflüchtet sind, erleben am Donnerstag in Sachsen einen neuen Albtraum. Kein Wunder, dass sie Angst haben, den wenigstens halbwegs sicheren Bus zu verlassen. Wenn die Polizeiführung tags darauf davon spricht, dass einem Bus gezeigter Stinkefinger die Situation habe eskalieren lassen, dann stellt sie die Dinge schlicht auf den Kopf. Dass ein verschreckter 14-Jähriger am selben Abend mit hartem Polizeigriff aus dem Bus geschleppt wird und dann noch Ermittlungen gegen einzelne Flüchtlinge angekündigt werden, zeugt in meinen Augen zumindest von Instinktlosigkeit. Wer Ursache und Wirkung derart vertauscht, muss sich fragen lassen, wen er in Wirklichkeit eigentlich schützen will. Bedenklich auch, die tags darauf von der Polizei veröffentlichte Presseerklärung lässt wenig erahnen von dem, was sich offenbar tatsächlich am Donnerstag in Klausnitz abgespielt hat. Hätte es die ins Netz gestellten anonymen Videos nicht gegeben, hätte die Republik vermutlich nie erfahren, was da wirklich vorgefallen ist an diesem Abend in Sachsen. Eine Polizei, die so versagt und verschleiert, hat das Zeug auf Sicht, selber zum Sicherheitsproblem zu werben. Doch allein auf die Polizei zu blicken, greift zu kurz. In der vergangenen Nacht brennt im sächsischen Bautzen ein Gebäude, das als Unterkunft für Asylbewerber dienen sollte. Schlimmer noch, Schaulustige bejubeln die Flammen und behindern auch noch die Löscharbeiten. Es läuft also grundsätzlich etwas falsch im Lande und es ist höchste Zeit, die Perspektiven zu wechseln. Wir sprechen zu viel über jene, die, aus welchen Gründen auch immer, angesichts der aktuellen Situation einen wie auch immer gearteten Untergang des Abendlandes befürchten. Wir sprechen zu wenig und vor allem zu wenig deutlich über jene verbalen Brandstifter, die oftmals wider besseren Wissens diese Ängste schüren. Wer offen oder verkappt Sympathien bekundet für tatsächliche Brandstifter oder ihre Taten zu entschuldigen versucht, verdient ein klares Signal gesellschaftlicher Ächtung. Und wer sich dazu hinreißen lässt, selbst Hand anzulegen, ist spätestens dann ein Fall für die Sicherheitsbehörden, auch in Sachsen.
Stefan Schölermann kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In der politischen Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen steht nach wie vor eine andere Frage im Vordergrund, nämlich die, wie der Zustrom nach Europa und nach Deutschland eingedämmt werden kann. Kanzlerin Merkel hat hier immer noch wenig vorzuweisen. Mit einem Nullergebnis ist sie vom EU-Gipfel in Brüssel zurückgekommen. Weil die Türkei nicht dabei war, musste das Thema Schutz der europäischen Außengrenzen vertagt werden. Jetzt wird auch im eigenen politischen Lager der Druck auf die Kanzlerin größer. Mitte März sind Landtagswahlen in 3 Bundesländern und einige der CDU-Wahlkämpfer werden offenbar nervös. Sie drängen auf einen härteren Kurs. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
3 Wochen vor den Landtagswahlen in 3 Bundesländern verlangen die Spitzenkandidaten der Union Änderungen in der Flüchtlingspolitik. In einem gemeinsamen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordern Guido Wolf aus Baden-Württemberg und Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz, tagesaktuelle Kontingente und Grenzzentren einzuführen. Wir werden den Zuzug nur regulieren und in den Griff bekommen, wenn wir ein Steuerungssystem haben. Dieses fehle bisher und deshalb seien tagesaktuelle Kontingente aus Grenzzentren und Hotspots so notwendig, heißt es in dem Papier. Niemand solle mehr ohne Asylgrund oder Schutzstatus nach Deutschland einreisen dürfen. Die beiden Wahlkämpfer Wolf und Klöckner dringen auf nationale Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik. Die genannten Schritte könnten ohne Verzögerung national umgesetzt werden, aber auch zusammen mit anderen europäischen Ländern. Weiter heißt es in dem Papier, eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen bedeute sowohl Herz und Härte, schwierige Entscheidungen und auch Leid. Zu zögern und nicht zu handeln, werde aber letztlich noch mehr Schaden und Schmerz verursachen. Auch Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff, ebenfalls CDU, glaubt nicht an eine europäische Lösung. Die Bundeskanzlerin kämpfe zwar mit großem Einsatz dafür, aber die Lösung liege außer Sichtweite, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Wenn die Außengrenze nicht wirksam geschützt werden könne, müsse man zu nationalen Handlungsoptionen übergehen, meinte Haseloff in dem Interview. Die Unionspolitiker reagieren mit ihren Vorschlägen auf sinkende Umfragewerte für die CDU in den drei Bundesländern, in denen am 13. März ein neuer Landtag gewählt wird. Auch ist die Zustimmung zur Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückgegangen. Gegen einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik sprach sich Peter Altmaier aus, der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung. Wir könnten in absehbarer Zeit mit der Türkei und Griechenland an der Außengrenze erfolgreich sein, sagte Altmaier der Welt am Sonntag. Deshalb sollten wir nicht kurz vor dem Ziel die Flinte ins Korn werfen.
Aus Berlin war das Thorsten Huhn im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Donald Trump kann machen, was er will. Provozieren, beleidigen, Tabus brechen. Er gewinnt trotzdem oder gerade deshalb. Bei der dritten Etappe der US-Vorwahlen für die Republikaner in South Carolina konnte Trump einen fast schon triumphalen Sieg verbuchen. Er festigt damit seine Spitzenposition im Kampf über die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern. Bei den Demokraten behauptet diesen Spitzenplatz Hillary Clinton. Bei den Vorwahlen in Nevada gelang ihr ein dringend nötiger Erfolg. Sabrina Fritz berichtet aus Washington über den Stand der Dinge bei den Demokraten und den Republikanern.
Nach Trumps Sieg in South Carolina trat seine Frau Melania ans Mikrofon. Es war einer der wenigen Auftritte der gebürtigen Slowenin.
An amazing place, South Carolina. Congratulations to my husband. He was working.
South Carolina ist ein wunderbarer Platz. Glückwunsch zu meinem Mann. Wir lieben euch. Jetzt geht es weiter nach Nevada. Mein Mann würde der beste Präsident werden.
We will see what happened. He would be the best president.
Haben die USA an diesem Abend bereits die künftige First Lady gesehen? Das ist noch zu früh, aber die Trumps sind dem Weißen Haus in der vergangenen Nacht ein großes Stück näher gekommen. Denn bemüht man die Geschichte, ist dem 69-Jährigen die Kandidatur für die Republikaner kaum mehr zu nehmen. Wer New Hampshire und South Carolina gewinnt, wurde in der Vergangenheit auch immer der Kandidat seiner Partei. Am Morgen danach versuchte er nicht allzu siegessicher zu sein.
Certainly he could beat me and so could Marco and so could the others that are running. I mean, you know. Crazy things happen in the world of politics.
Natürlich können mich die anderen noch schlagen. Verrückte Dinge passieren manchmal in der Politik, sagt er. Nach der ersten Vorwahl im Süden der USA hat sich das Feld der Republikaner jedenfalls weiter gelichtet. Jeb Bush, der Bruder von George W. Bush, gab auf.
So tonight I am suspending my campaign. Yeah, yeah.
Damit sind jetzt nur noch drei Republikaner im Rennen, die überhaupt in die engere Wahl kommen, von ihrer Partei aufgestellt zu werden. Donald Trump, Marco Rubio und Ted Cruz. Alle drei vertreten sehr konservative und zum Teil radikale Positionen. Für die Mitte gibt es offenbar keine Mehrheit.
You know, I am so thrilled and so grateful.
Hillary Clinton musste am Abend ein Berg der Erleichterung vom Herzen gefallen sein. Sie setzte sich in Nevada gegen ihren Konkurrenten Bernie Sanders durch. Es war ihr erster deutlicher Sieg bei einer Vorwahl. Sie wurde vor allem von Schwarzen und Frauen unterstützt.
Don't you think we've waited long enough? It's time for equal pay for equal work.
Haben wir nicht lange genug gewartet? Ist es nicht Zeit, dass wir gleich bezahlt werden? Rief sie ihnen zu. Und nun schauen alle auf den Dienstag, den 1. März, den sogenannten Super Tuesday. Dann wird in 16 US-Bundesstaaten gewählt und dann stehen wohl auch die beiden Kandidaten fest, die im Sommer gegeneinander antreten werden.
Aus dem US-Bundesstaat Michigan wird ein Amoklauf gemeldet. Ein Mann hat dort offenbar wahllos um sich geschossen. 7 Menschen wurden getötet. Der Täter, 45 Jahre alt, ist in Haft. Sein Motiv noch völlig unklar. Aus Washington Susanne Heberer.
Wir haben sein Handy, sagte der Polizeichef von Kalamazoo, Jeff Headley, auf der Pressekonferenz. Wir erhoffen uns dadurch Aufschlüsse über seine Kontakte und sein Motiv. Wir haben einige Informationen, über die ich noch nicht reden kann. Aber das erklärt alles nicht, was er getan hat.
what he's done.
Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 45-jährigen weißen Mann, der in der Kleinstadt Kalamazoo im Südwesten des US-Bundesstaates Michigan mit einem Auto unterwegs war. Er hatte gestern Abend an drei verschiedenen Orten wahllos auf Passanten geschossen. 6 Menschen starben, darunter ein Vater und sein 18-jähriger Sohn. Ein 14-jähriges Mädchen, das fälschlicherweise für tot erklärt worden war, überlebte schwer verletzt. Noch eine weitere Person liegt auf der Intensivstation. Der Mann wurde an einer Ampel gestoppt und ergab sich ohne Gegenwehr. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.
Ist es ein echter Hoffnungsschimmer für Syrien oder doch nur eine dieser folgenlosen Ankündigungen? Die USA und Russland haben sich angeblich auf die Bedingungen für eine Waffenruhe in Syrien verständigt, sagt jedenfalls der amerikanische Außenminister Kerry und macht, wie Sabine Rossi berichtet, Hoffnung auf baldige Umsetzung.
Bereits in den kommenden Tagen könnte eine Feuerpause in Syrien beginnen, sagt US-Außenminister John Kerry bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman. Mit seinem russischen Kollegen Lavrov habe er sich auf Bedingungen für eine vorläufige Waffenruhe verständigt. Details nannte Kerry ebenso wenig wie ein konkretes Datum. Eigentlich hatte eine Waffenruhe bereits am Freitag beginnen sollen. Zuletzt waren die Kämpfe vielerorts aber unvermindert weitergegangen. Die syrische Armee setzte ihre Offensive im Nordwesten des Landes rund um die Stadt Aleppo fort. Unterstützt wurde sie durch die russische Luftwaffe sowie verbündete Milizen aus Iran und Libanon. In der Stadt Homs im Zentrum Syriens explodierten am Morgen 2 mit Sprengstoff beladene Autos. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana starben mindestens 34 Menschen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London bezieht ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort. Sie spricht von 46 Toten und mindestens 100 Verletzten. Homs war lange Zeit eine der Hochburgen des Widerstands gegen Präsident Assad. Inzwischen wird die nahezu zerstörte Stadt überwiegend von der syrischen Armee kontrolliert.
Sabine Rossi war das aus Kairo. Und bei 2 weiteren Anschlägen am Stadtrand von Damaskus sollen mindestens 31 Menschen getötet worden sein, so wird gerade gemeldet. Insgesamt sollen heute über 120 Menschen bei Anschlägen in Syrien gestorben sein. Raus aus der EU oder doch drin bleiben? Mit großer Leidenschaft wird diese Frage in Großbritannien debattiert, nach dem EU-Gipfel in Brüssel, bei dem Premierminister Cameron einen Reformplan und wieder mal Sonderregelungen für sein Land durchgesetzt hatte. Am 23. Juni werden die Briten abstimmen über Brexit oder Remain, wobei Remain die EU-freundliche Position des Drinbleiben bezeichnet. Beide Lager machen jetzt mobil, vor allem die Unentschlossenen sollen überzeugt werden. Und dafür bleibt nicht allzu viel Zeit, wie Stefanie Pieper aus London berichtet.
Der Countdown bis zum 23. Juni, dem geplanten Termin für den Volksentscheid, läuft. Und sowohl die In- als auch die Out-Kampagne lassen keine Zeit verstreichen. Bereits an diesem Wochenende sind sie auf den Straßen unterwegs, um die Briten von ihrer jeweiligen Position pro oder contra EU zu überzeugen. Die Wahlkämpfer werden dabei auf viele noch unentschiedene Bürger treffen, denn Umfragen zufolge weiß jeder 5. bis jeder 4. Brite noch nicht, wie er stimmen wird. So wie diese Frau, die einen Marktstand in Corby in England betreibt. Wenn ich höre, welche Vorteile die EU bietet, dann denke ich, okay, besser drin bleiben. Aber dann höre ich die Argumente der anderen Seite und komme ins Schwanken. Ich brauche einfach noch viel mehr Informationen, bevor ich mich entscheide. Diese noch unentschlossenen Wähler muss der britische Premierminister auf seine Seite ziehen, wenn er den Volksentscheid gewinnen will. David Cameron verteidigte heute in der BBC jene EU-Reformen, die er in Brüssel durchgesetzt hat, auch gegen die Kritik der zahlreichen Euroskeptiker in seiner konservativen Partei. 5 seiner Minister haben sich bereits gegen ihren eigenen Premier gestellt. Sie kämpfen dafür, dass Großbritannien den europäischen Club verlässt. Diese starke innerparteiliche Opposition macht es für Cameron nicht einfacher. Natürlich gibt es in der konservativen Partei wie bei Labour viele, die denken, wir wären besser dran, wenn wir die EU verließen. Ich meine aber, das Risiko und die Unsicherheit ist zu groß. Es wäre ein Sprung ins Ungewisse. Cameron argumentierte erneut, Großbritannien sei sicherer, stärker und wohlhabender als Teil der EU. Der Historiker Timothy Garton Ash warnt bereits, ein Brexit, ein britischer EU-Abschied, könnte nicht nur das Ende der Europäischen Union einläuten, sondern auch das Ende des Vereinigten Königreichs. Das zieht auch die schottische, proeuropäische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon ins Kalkül. Sollten die Briten insgesamt, anders als die Schotten, mehrheitlich für den EU-Ausstieg votieren, dann wäre die Abspaltung des Nordens wohl unvermeidlich, so Sturgeon. Sollten wir Schotten dafür stimmen, in der EU zu bleiben, müssen aber trotzdem gegen unseren Willen die EU verlassen, dann werden viele sagen, der einzige Weg, um unsere EU-Mitgliedschaft zu sichern, ist, unabhängig zu werden. Das wäre dann unausweichlich. Aber auch wenn Sturgeon als Vorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP für die Loslösung Schottlands vom Rest Großbritanniens kämpft, lieber sähe sie es, wenn das ganze Land in der EU bliebe. In einer heute veröffentlichten Umfrage hat, nach dem langen Brüsseler Gipfel und dem Reformdeal, wieder die Pro-EU-Seite die Nase vorn. Die Opposition unterstützt Cameron ebenfalls. Neben der SNP werden auch Labour, die Liberaldemokraten und die Grünen für die EU werben. Mit Spannung wird hier erwartet, für welches der beiden Lager sich Londons Bürgermeister Boris Johnson entscheidet. Mehrere britische Medien melden bereits, er werde für den Brexit eintreten. Das wäre ein herber Rückschlag für seinen Parteifreund Cameron. Denn Johnson ist beliebt an der Tory-Parteibasis und gilt als Wahlkämpfer, der ein breites Publikum erreicht.
Aus London war das Stefanie Pieper. Von einer Horrornacht sprechen Bewohner der Fidschi-Inseln. Mit über 300 Stundenkilometern ist ein Zyklon über die Inselgruppe in der Südsee gerast. Winston, so heißt der Tropensturm, erreichte mit Stufe 5 die höchstmögliche Kategorie. Mindestens 6 Menschen kamen ums Leben, Udo Schmidt berichtet.
Hunderte Soldaten waren den Sonntag über damit beschäftigt, aufzuräumen, Straßen wieder freizumachen, umgestürzte Bäume zu zersägen. Zyklon Winston hatte die ganze Nacht auf den Fidschi-Inseln gewütet. Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern fegten über die Inseln der 900.000 Einwohner Südseerepublik. Der Strom fiel in weiten Teilen Fidschis aus. Verängstigte Menschen saßen die Nacht über im Dunkeln. Viele Tausend hatten in den 750 Notunterkünften Schutz gesucht, die gestern geöffnet worden waren. 5 Menschen wurden von herabfallenden Dachteilen und einstürzenden Mauern erschlagen. Das bestätigte Fidschis Präsident Bainimarama. Seit gestern Abend gilt eine Ausgangssperre. Sie dürfte vielen das Leben gerettet haben. Bis morgen früh, 5.30 Uhr, dürfen die Bewohner Fidschis ihre Häuser oder die Notunterkünfte nicht verlassen. Von einigen entlegenen Inseln gibt es bisher allerdings noch keine verlässlichen Schadensmeldungen. Es bleibt die Sorge, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. In der Hauptstadt Suva ist auch das Mobilfunknetz ausgefallen, die Wasserversorgung ist eingeschränkt, tausende Häuser, häufig einfache Holzbauten, sind buchstäblich in sich zusammengefallen. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten abgeknickt. Der internationale Flughafen Nadi ist geschlossen, die nationale Fluglinie hat alle Verbindungen auch für heute gestrichen. Für die kommenden 30 Tage gilt auf Fidschi der Ausnahmezustand. Ganz Fidschi ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. Alle Schulen bleiben eine Woche lang geschlossen. Viele werden derzeit als Notunterkunft genutzt. Winston, der Zyklon der Stärke 5, ist der schlimmste Sturm, der die Südpazifikrepublik jemals getroffen hat. Inzwischen ist erste Hilfe aus Australien und Neuseeland eingetroffen.
Berlin war in den vergangenen 10 Tagen das Mekka der Filmfreunde. Über 400 Werke waren zu sehen bei der Berlinale, einem der weltweit wichtigsten Filmfestivals. Die Berlinale ist heute zu Ende gegangen, nachdem gestern Abend die begehrten Trophäen verliehen wurden. Die wichtigste Auszeichnung bekam, wie Frauke Gust berichtet, eine Dokumentation über Flüchtlinge.
The Golden Bear for Best Film goes to Fulco Mare.
Eine Überraschung war es nicht, als Jurypräsidentin Meryl Streep den Gewinner des Abends mit dem Goldenen Bären auszeichnet. Fuoco a Mare, die Flüchtlingsdokumentation von der italienischen Insel Lampedusa von Gianfranco Rosi, galt von Anfang an als großer Favorit auf dem Festival.
The jury was swept away.
Die Jury war umgehauen von diesem Film. Er trifft mitten ins Herz dessen, worum es auf der Berlinale geht, genau jetzt im Februar 2016. Er erlaubt uns zu sehen, was ein Dokumentarfilm kann. Er fordert seinen Platz vor unseren Augen ein und verpflichtet uns zum Engagement. Fuoco a Mare ist drängendes, erfindungsreiches und notwendiges Filmschaffen.
It is urgent, imaginative and necessary filmmaking.
Regisseur Gianfranco Rosi widmete seinen Preis den Fischern und allen Menschen von Lampedusa, die seit mehr als 20 Jahren in Seenot geratene Flüchtlinge bei sich aufnehmen.
For the first time Europe,
Europa erwägt nun zum ersten Mal eine Politik, die mich nicht sehr glücklich macht. Grenzen und Mauern haben in unserem Leben noch nie funktioniert. Wir müssen uns dagegen wehren, besonders jetzt, wo es um die geistige Ausgrenzung geht. Ich hoffe, der Film kann etwas verändern, kann Aufmerksamkeit erreichen, denn es ist nicht zu akzeptieren, dass Menschen auf dem Weg übers Meer sterben, weil sie versuchen, vor Tragödien zu fliehen. Als bester Schauspieler wurde Majid Mastura aus Tunesien mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Als beste Darstellerin nahm die dänische Schauspielerin Trine Dürholm einen Silbernen Bären mit nach Hause.
It's heavy. Do you need a kiss?
Der ist ganz schön schwer. Will jemand einen Kuss? Die Kommune ist ein guter Film. Es geht ums Teilen, auch wenn das ein harter Umweg wird für meine Figur. Wir zeigen die dunkleren Seiten der menschlichen Gefühle. Das sieht jetzt nicht immer hübsch aus. Umso hübscher strahlte Trine Dürholm mit dem Silbernen Bären in der Hand. Auch der außergewöhnlichste Film des Festivals ging nicht leer aus. Der 8-stündige philippinische Schwarz-Weiß-Film Wiegenlied für ein trauriges Geheimnis bekam den Alfred-Bauer-Preis für neue Perspektiven in der Filmkunst.
Frauke Gust berichtete aus Berlin und damit sind wir beim Sport und das heißt natürlich auch bei der Fußball-Bundesliga. Da gab es heute eine wirklich ungewöhnliche Szene. Mads Nicholson ist im Studio mit allen wichtigen Ergebnissen und Entwicklungen.
1:0 hat Borussia Dortmund das wichtige Auswärtsspiel in Leverkusen gewonnen. Aber für die Geschichte des Tages sorgte der Leverkusener Trainer Roger Schmidt. Der wurde vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt, weil er gemeckert hatte. Aber Schmidt wollte seine Trainerzone einfach nicht verlassen. Da hatte der Schiedsrichter dann genug und unterbrach die Partie für 10 Minuten. So lange, bis der Trainer der Leverkusener dann tatsächlich in der Kabine verschwunden war. Sowas hatte es in der Bundesliga-Geschichte auch noch nicht gegeben. Schmidt war hinterher sauer, aber auch ein bisschen kleinlaut.
Ja, bin ich natürlich ein bisschen zu stur geblieben, das weiß ich auch. Und war mir auch nicht klar, dass das Spiel dann abgebrochen wird. Aber der Schiedsrichter hat das dann für nötig gehalten, anstatt zu mir zu kommen und mir das zu erklären, war es ihm wichtiger, das Spiel abzubrechen und da seine Position zu festigen. Und das muss ich so akzeptieren.
Das also war das Hauptproblem von Roger Schmidt. Er wollte vom Schiedsrichter eine persönliche Erklärung, warum er nun auf die Tribüne sollte. Das hielt Felix Zweier, der Schiedsrichter, aber anscheinend nicht für nötig.
Ich habe das in der Situation für weder erforderlich, auch nicht für sinnvoll erachtet, weil Herr Schmidt sich mir gegenüber relativ aufgebracht dargestellt hat.
Tja, und dann musste er also, oder hat Felix Zweier die Mannschaften in die Kabine geschickt. Der Trainer der Leverkusener blieb dann gleich da und das Spiel ging dann weiter. Dortmunds Trainer Tuchel, der war auch ziemlich erstaunt. Sowas hatte er natürlich auch noch nicht erlebt. Auf einmal war also die Partie unterbrochen. Tuchel bemüht sich um ein bisschen Objektivität.
Ich möchte mich jetzt heute wirklich auf keine Seite schlagen und das auch bewusst nicht machen. Aber klar, ich bin trotzdem auch ein Trainerkollege und kann verstehen, wie emotional manchmal das sein kann unten am Stadion und wie man manchmal auch tatsächlich überreagiert, wo man nachher denkt, es hätte nicht sein müssen, aber da drin zu stehen und so. Dass deshalb würde ich mir wünschen, dass alle Beteiligten auch nicht so hart mit Roger dann ins Gericht gehen.
Roger Schmidt hatte sich übrigens darüber aufgeregt, dass die Dortmunder den Freistoß vor dem Siegtreffer zu schnell und auch zu weit vorne ausgeführt hatten. Der schnelle Konter führte dann eben zum entscheidenden Tor dieses Tages. Dortmund gewinnt also mit 1:0 in Leverkusen und festigt den Tabellenplatz 2. Aktuell laufen die letzten beiden Partien dieses Spieltags und für Hannover 96, den Tabellenletzten, sieht es überhaupt nicht gut aus. 0:1 liegen die Niedersachsen nach knapp 70 Minuten zu Hause zurück gegen den FC Augsburg. Schalke 04 führt zu Hause gegen Stuttgart mit 1:0, wie gesagt, auf beiden Plätzen noch knapp 20 Minuten zu spielen. Der Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga ist spätestens seit heute wieder richtig spannend. Der THW Kiel hat erwartungsgemäß deutlich 31:20 gegen Leipzig gewonnen. Und das bedeutet, die Kieler sind nun punktgleich mit dem Tabellenführer Rhein-Neckar-Löwen. Beide haben jetzt 21 Mal gespielt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben nur noch die um 4 Tore bessere Differenz. Da deutet sich ein ganz enger Kampf um den Handballtitel an. Auch der Tabellendritte Flensburg ist noch in Schlagdistanz. Bei den Skispringern hat heute Karl Geiger für deutschen Jubel gesorgt. Der Bayer ist 23 Jahre alt und ist völlig überraschend Zweiter hinter Österreichs Topmann Michael Heiböck geworden beim Weltcup-Springen. Es war der erste Podestplatz für Geiger in seiner Karriere.
Soweit Mads Nicholson mit einem wichtigen vom Sport und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Sie können diese Sendung als Podcast herunterladen im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.